Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ve zid ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Selamun aleyküm. Abi hoş geldiniz erstmal. Elhamdülillah, ist jetzt unser erstes İftar bei Hopane in diesem Jahr. Schon 4 Tage gefastet, Subhanallah. Yani 4 Tage sind um. İnşallah heute Nacht 5. Teravih-Gebet wird sein. Für die, die es gelesen haben oder die, die es leben, jeder Muslim weiß eigentlich, dass Ramadan was sehr Besonderes ist. Also entweder hast du es von den Gelehrten gelesen, Hadithe gehört, oder du hast einfach gelebt in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Jeder hat gespürt, Ramadan ist anders. Die, die praktizieren, fangen an, noch mehr zu praktizieren. Die, die nicht so viel mit der Religion zu tun hatten, fangen auf einmal auch an, in der Jamaat zu sein, in die Moschee zu kommen, Iftar, Namaz, Teraweh, ne, versuchen vielleicht Kaza-Gebete nachzuholen. Die, die kein Koran lesen können, versuchen Koran zu lernen. Die, die Koran lesen, vielleicht seit Monaten nicht gelesen haben, fangen auf einmal an, Juz zu lesen. Ja, man merkt, in Ramadan ist eine andere Energie, eine andere Hikmet dahinter. Yusuf Abi hat in seinem letzten Sohbet erzählt, wie kennen viele von uns, dass die Teufel in diesem Monat angekettet sind. Dass der Mensch sozusagen one-on-one mit seinem Nefs ist. Sprich, der Kampf fällt einem viel einfacher. Und wenn jetzt jeder gemeinsam praktiziert, fällt es jedem sowieso einfacher. Wir haben unsere Reihe angefangen von Imam Rabbani Qudissuhu. Heute wird der dritte Teil sein, inshallah. Erste Sohbet war 193. Brief von dem Werk von Imam Rabbani, Mektubat Rabbaniya. Ich empfehle allen, inshallah, die vorherigen Sohbet zu hören. Auch die Sohbets von Taid Abi, von Fatih Abi, Abdus Samad Abi, Yusuf Abi. Weil vieles aufeinander aufbaut. Ich werde was von Sahaben erzählen, Abdus Samad Abi wird was von Sierra Nabi erzählen. Es baut immer aufeinander auf. Man muss ein gesamtes Verständnis vom Islam bekommen, inshallah, und das hilft dabei. Beim zweiten Sohbet haben wir nicht weitergelesen vom Werk, sondern wir haben uns inspirieren lassen und von da über was gelernt? Über die Mezhebs. Weil das angesprochen wurde und heutzutage ein Problem ist, was viele Leute nicht verstehen, wie sie zu handeln haben, wie sie zu lernen haben. Wir wollen heute inshallah weiterlesen. Einmal haben wir einen kleinen Einblick in den 45. Brief von Imam Rabbani. Einen kleinen Einblick, weil er da über Ramadan al-Sharif redet. Wir hören ein paar Wörter über Ramadan von Mubarak Imam Rabbani und dann lesen wir inshallah weiter zu unserem Thema. Kommt auch eine kleine Wiederholung von letztem Mal für die, die nicht da waren. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen lesen und dann inshallah kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Der gesegnete Monat Ramadan ist sehr ehrenvoll. Für die Nafila-Gebete, also für die freiwilligen Gebete, die in diesem Monat verrichtet werden, für das Zikr, für das Spenden und alle freiwilligen gottesdienstlichen Handlungen, gibt es den gleichen Lohn, wie was? Wie für die Farz in anderen Monaten. Damit wir diesen Satz verstehen, damit wir diesen Ausmaß an Zerb verstehen, müssen wir verstehen, was für ein Zerb überhaupt Farz gibt eigentlich. Nur ganz kurz. Farz hat so eine Eigenschaft, so einen Wert bei Allah Ta'ala, dass Umar radiallahu an Sabah Namaz, also das Morgensgebet, Fajr, in der Moschee betet, vorbetet. Nach dem Gebet dreht er sich um und er sieht einen seiner Freunde nicht, einen der Ashab nicht. Er sagt, wo ist dieser? Sie sagen, ja, Khalifa, er verbringt die ganze Nacht mit Ibadet und wahrscheinlich war er dann zu kaputt, zu Jami zu kommen, zu Masjid zu kommen, hat wahrscheinlich zu Hause gebetet einfach und ist so schlafen gegangen. Was hat er also nicht gemacht? Er hat eine Sunna in dem Farz nicht gemacht. Also das hat was mit Farz zu tun. Er hat mit Jamaat nicht gebetet, er hat diese Farz nicht gemacht. Was sagt Umar radiallahu an? Hätte er die ganze Nacht geschlafen und wäre er zu Jamaat gekommen. Weil die Sünnet in einer Farz, dieser Wert kommt von der Farz, ist mehr wert als die ganze Nacht freiwillige Gebete zu machen. Und jetzt hören wir hier, Abilash, dass Jede freiwillige Tat in diesem Monat, ob es jetzt Sohbet ist, Ilim Halkaları, Zikir ist, Teravih, Spenden, was sehr viel in diesem Monat gemacht wird, zählt wie Sevap vom Fars, subhanallah. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Also das wird man, man versteht dann, warum die Gelehrten so viel Wert auf Ramazan gelegt haben. Es wird berichtet, dass die Gelehrten deren Leben nach Ramazan gerichtet haben. Wie? Halbes Jahr nach Ramazan haben sie Dua gemacht, dass dieser Ramazan akzeptiert wird. Und danach, halbes Jahr vor Ramazan, haben sie Dua gemacht, Ya Rabbi, ermögliche mir, dass ich wieder Ramazan erreiche. Aber weil da so viele Schätze drin sind. Und wir haben nur eine Sache gelesen von dem Fazilet. Was ist dann mit dem Fars? Wie viel Sawab kriegt man dafür, wenn ich dann Fars mache, wenn ich für Nafile schon so viel bekomme? Ein in diesem Monat verrichtetes Fars ist wie 70 Fars in anderen Monaten. Subhanallah. Wie 70 Fars in anderen Monaten. Also in wie vielen Tagen können wir denn 70 Fars normalerweise verrichten, dass wir das hier für eine Tat bekommen? Für ein Ikindinamase, für ein Asr-Gebet, für ein Oruj, für unser Fasten, für alles Mögliche. Wir haben heute zusammen hier Iftar gemacht. Was ist der Lohn für die Leute, die andere Leute Iftar machen lassen, Fasten brechen lassen? Wenn jemand einem Fastenden in diesem Monat Iftar gibt, werden ihm seine Sünden vergeben. Er wird von der Hölle befreit werden. Dieser Person, die Iftar gegeben hat, und Alhamdulillah, hier sind so viele dabei, die Teil daran sind, der Geld gegeben hat, die getragen haben, die Einkauf gemacht haben, die gekocht haben, die ausgeteilt haben. Diese Person wird der gleiche Lohn wie von dem des Fastenden zugeschrieben. Du hast nicht nur selber gefastet, die wurde nicht nur vergeben, du hast auch noch den Sawab bekommen von allen Leuten, die mitgegessen haben, subhanallah, von deren Fasten, von deren Anstrengung. Wobei sich der Lohn des Fastenden auch nicht verringert. Den Emiren, ja in unserer Zeit Arbeitgeber, die Menschen, die Arbeit unter sich haben, was ist für sie auf der Arbeit? Diese, die in dem Monat deren Arbeitern die Arbeit erleichtern und ihnen die Gottesdienste vereinfachen, daher sehen wir, dass muslimische Arbeiter gemeint sind, die fasten, die Ibadet machen wollen. Wenn der Vorarbeiter ihm die Arbeit erleichtert und sein Ibadet auch vereinfacht, ihm wird auch vergeben. Und diese werden auch von der Hölle befreit werden. Diejenigen, die in diesem Monat Ibadet und gute Taten verrichten können, das ist unglaublich interessant, Abdel. Diejenigen, die in diesem Monat Ibadah und gute Taten verrichten können, werden gesegnet sein, yani sie werden eine Nimet bekommen. Das ist jetzt vielleicht sogar noch viel mehr wert als die Sawab, die in diesem Monat kommt. Werden gesegnet sein, diese Taten das ganze Jahr über zu tun. Yani eine Sir in diesem Monat, ein Geheimnis, wo Allah Ta'ala dir verspricht sozusagen, wenn du in diesem Monat gute Taten tust, du strengst dich an, Ibadet, viele gute Taten, dein Herz ist bei Allah, du bist nicht so viel in Gaflet, du guckst nicht mehr den ganzen Tag Serien und redest über Sinnloses, dann gibt Allah dir die Nimet, das ganze Jahr über so zu sein. Nicht nur in diesem Monat, nicht nur an einem Samstag bei Hupane, sondern dass das dein Hall wird, dein Zustand wird, dass du so ein Mensch wirst. Andersrum aber, möge Allah uns bewahren, das ganze Jahr derjenigen, die diesen Monat nicht respektieren und Sünden begehen, wird vergehen durch das Begehen von Sünden. Allahu Akbar. Yani, diesen Monat hast du verpasst. Terawih hast du nicht gebetet. Vielleicht hast du mal, weil du Fußballtraining hattest, nicht gefastet. Und da hattest du keine Lust. Und da hattest du, weiß ich nicht, eine Freundin. Und deine Freunde so, und du wolltest zocken, und du warst in Gaflet und hast Sünden gemacht. Du hast diesen Monat nicht respektiert. Du warst nicht edepli gegenüber diesem Monat, dann ist da so ein Geheimnis drin, dass du das ganze Jahr über schwach sein wirst. Dir wird es viel schwerer fallen, jetzt das ganze Jahr über Ibadet zu machen. Und dann fragt man sich, wieso kann man das ganze Jahr über kein Koran lesen? Warum fällt einem alles so schwer? Weil man den Gast Ramazan von Allah Ta'ala nicht respektiert hat und dann wird Allah Ta'ala es einem schwer machen. Es ist nicht unmöglich. Andersrum ist es auch nicht unmöglich, dass man Ramazan gut verbringt und den Rest des Jahres, weil da trotzdem eine Anstrengung sein muss. Aber es wird einem einfacher fallen. Imam Rabbani Hazret sagt weiter, man sollte so viel Ibadat machen, wie es einem nur möglich ist. Man sollte die Werke verrichten, mit denen Allah Ta'ala zufrieden ist. Das ist jetzt interessant, von dem Usul, was wir jetzt gelernt haben, die letzten zwei Dars, sollte jetzt eine Frage entstehen. Die Tat, mit denen Allah Ta'ala zufrieden ist. Wie werde ich diese erfahren? Die Pflicht eines Muslims sollte jetzt eigentlich sein, ich sollte jetzt ein Fiqh-Buch aufschlagen, Oruj, Ramazan, was ist Sunnet, was ist Fars, was ist Wajib, was ist Makruh, was ist Haram, was bricht mein Fasten, was ist empfohlen, darf ich dies machen, darf ich das machen. Das sollte jetzt von dem, was wir vorher gelernt haben, die Lösung sein. Zu diesem Satz von Imam Rabbani. Weil nur dann weiß ich, womit Allah Ta'ala zufrieden ist. Wenn ich nicht weiß, dann werde ich nach meinem eigenen Kopf handeln. So wie die Geschichte mit Musa a.s., wo er Allahu a'lam einen Monat fasten musste, um eine gewisse Sache von Allah Ta'ala zu bekommen. Und dann hat er wegen seinem Mundgeruch von dem Fasten einen Misswach sich selber gemacht, seine Zähne geputzt, damit sein Mundgeruch weggeht. Dann sagte Allah Ta'ala zu ihm, ja Musa, ich liebe den Mundgeruch, der für meinen Willen fastet. Jetzt musst du 10 Tage nochmal fasten, damit du das Gleiche bekommst. Ja, das war jetzt für den Propheten a.s., von Musa a.s. speziell. Aber daher sehen wir, dass was wir manchmal denken, sogar von einem Propheten, ist nicht immer das Gleiche, was die absolute Zufriedenheit von Allah Ta'ala ist. Deswegen müssen wir uns an das richten, was die Gelehrten von dem Koran und Sunna genommen haben. Paketform steht in diesen Büchern. Müssen wir nur lernen und dann uns anstrengen, danach zu handeln. Man sollte diesen Monat als eine Gelegenheit erkennen, das Jenseits zu gewinnen. Der heilige Koran wurde im Monat Ramadan offenbart. So ein besonderer Monat hat was? Eine Verbundenheit mit dem Wort Allahs, mit dem nicht erschaffenen Wort Allahs. So eine Heiligkeit ist in diesem Monat gekommen. Was ist noch in diesem Monat? Laylat al-Qadr, die heiligste Nacht, die es für uns gibt. Es gibt eine ganze Ayat, eine ganze Sura über diese Nacht. Und diese beiden Sachen allein sind schon in diesem Monat. Im Ramadan ist es Sunna, das Iftar, also das Fastenbrechen, früh zu machen und das Sahur spät. Jetzt gibt Imam Rabbani also uns ein, zwei Sachen mit, damit wir wenigstens ein bisschen Nutzen haben. Damit wir ein paar Sunnan machen können. Ja, damit wir nicht nach unserem eigenen Kopf denken, dass es jetzt Taqwa wäre, wenn ich jetzt irgendwie halbe Stunde später mein Iftar mache und ich muss jetzt erstmal beten und ich beweise jetzt meinen Mann und so und ich bin noch ein bisschen durstig. Er sagt, nein, nein, Sunna ist, mach du dein Iftar früh. Und nicht, dass dann jemand kommt und sagt jetzt, boah, Diät mache ich jetzt auf einmal Ramadan. Das heißt, ich skippe jetzt einfach Sahur. Er sagt, nein, mein Sohn, Sahur machen und sogar spät machen ist Sunna. Der heilige Prophet alaihi salatu wassalam legte großen Wert auf die Verrichtung dieser beiden Sunnan. Es ist Sunna, sich beim Iftar zu beeilen und den Sahur zu verzögern, vielleicht um zu zeigen, das ist sehr interessant, vielleicht um zu zeigen, dass der Mensch schwach ist. Und daher dem Essen und Trinken darüber hinaus allem bedürftig ist. Alaihi salatu wassalam zeigt mit seiner Sunna, dass er das macht, ja Rabbi, ich bin Ajis. Ich mache deine Pflicht, aber als Mensch hast du uns so erschaffen, dass wir allem bedürftig sind. Und deswegen, wenn ich wieder essen darf, so wie du es mir befohlen hast, dann werde ich essen. Und ich werde so spät wie möglich auch noch mein Sahur machen. Es zeigt die Aziyat. Der nächste Satz ist was? Das ist es doch, worum es bei der Anbetung geht. Es geht nicht darum, was für ein Macher man ist, wie viel Ayats man auswendig lernen kann, wen man in einer Diskussion zerstören kann und wer am meisten in der Nacht gebetet. Es geht darum, bei der Anbetung, was sagt Imam Rabbani, um seine Schwäche zu zeigen. Nicht, es gibt Alims, was sagt Ulema, die haben 1000 Rekat gebetet. A.S. hat die ganze Nacht gebetet. Aber dann, wenn es darauf ankommt, seine Schwäche zu zeigen, haben sie es so gemacht. Es ist eine wichtige Sunna, Sunna al-Mu'akkada. eine wichtige Sunna. Und wir haben ja gelesen, was für einen Wert jetzt Nafile-Gebete haben oder Nafile-Taten. Jetzt eine wichtige Sunna ist was? Das Terawih-Gebet zu verrichten und Hatim zu lesen. Hatim zu lesen. Grundgesetz ist was? Wenn man nicht alles erreichen kann, sollte man nicht alles weglassen. Wenn ich nicht ein ganzes Hatim lesen kann, dann sollte ich nicht einfach gar keinen Koran lesen. Das ist ein Grundgesetz. Weil ich kenne das von mir in den vergangenen Jahren. Man ist dann so motiviert in den ersten Tagen, ich möchte jetzt ein Hatim lesen und liest ein Juz, zwei Juz, ein Tag ist verloren gegangen, dritter Tag ist verloren und du versuchst nachzuholen und auf einmal hast du gesehen, die letzten zwei Wochen hast du gar keinen Koran mehr aufgeschlagen. Deswegen sollte man versuchen, diese Sunna zu machen, auch Terawih zu machen. Aber wie hier vorher stand, so viel wie einem möglich ist. In diesem Monat werden jede Nacht Tausende von Muslime, die in die Hölle kommen sollten, die es eigentlich verdient hätten und die in diesem Zustand sind, begnadigt und befreit. Jede Nacht Tausende von Muslimen. In diesem Monat. In diesem Monat werden die Tore des Paradieses geöffnet. Die Tore der Hölle werden geschlossen. Die Teufel sind an Ketten gebunden. Die Tore der Barmherzigkeit sind geöffnet. Möge Allah Ta'ala uns ermöglichen, in diesem heiligen Monat so zu dienen, dass es seiner Ehre würdig ist. Möge Allah Ta'ala uns allen gewähren, auf dem Weg zu sein, wo seine Zufriedenheit und sein Gefallen ist. Amen. Jetzt haben wir die Vorzüge von Ramadan gelesen. Ein bisschen, und das ist ja nur ein Geschmack. Das ist eigentlich, Imam Rabbani Hazrat will uns nur einen Geschmack geben. Er hat uns vier Sunnan genannt. Es ist eigentlich, du sollst es machen, aber du sollst noch mehr lernen. Noch mehr den Wert kennen. Jetzt kommt aber eine harte Sache, Abir. Wir hatten im ersten Unterricht die ersten zwei Pflichten der Erbabe-Teklif. Erbabe-Teklif, die Mukallif sind. Die Muslime, die Verstand besitzen und die Pubertät erreicht haben. Die haben Pflichten gegenüber Allah Ta'ala. Wir haben die ersten zwei gemacht. Einmal die richtige Itikat lernen, also erstmal Iman machen, aber dann wie, glaube ich, lernen, im Detail nach was? Nach den Gelehrten der Ahlus Sunnat wal Jamaat, dann Fiqh lernen, also wie ich zu handeln habe von den jeweiligen Rechtsschulen, das war das zweite Unterricht, danach handeln. Wir werden jetzt gleich weiterlesen, was los ist, aber wenn der erste Part nicht stimmt, dann werde ich von diesen ganzen Sachen von Ramadan keinen Anteil haben können. Wenn mein Itikad nicht stimmt, meine Glaubensgrundlage, und ich gehöre, möge Allah uns bewahren, zu einer Ahlul Bid'ah. Ich habe nicht so geglaubt, wie es der Prophet a.s. und die Ashab gemacht haben, so wie es Allah von mir möchte, dann habe ich ein gewisses Problem. Allah möchte erst den Glauben vernünftig haben und dann möchte er Taten haben. Wir haben gelesen, ein Mensch, der nicht vernünftig glaubt, wird nicht vor der Hölle gerettet werden können. Nicht ein Mensch, der nicht Muslim ist. Auch ein Muslim, der nicht vernünftig glaubt. Weil auch ein Muslim kann falsch glauben. Bei gewissen Einzelheiten, die er vielleicht gar nicht so als wichtig betrachtet hat. Und auf ein paar werden wir eingehen. Das heißt, damit wir von Ramadan richtig profitieren, damit wir ein Nafile-Gebet wie Fardes wie 70, von Jahannam gerettet werden, müssen wir auf jeden Fall unser Itikad richtig machen. Richten nach den Gelehrten der Ahlus Sunnat wal Jamaat. Und danach müssen wir natürlich Fiqh lernen, damit wir das auch praktizieren können. Man kann sich jetzt denken, also ich hatte kurz diese Frage gehabt, was ist die Hikmet dahinter, dass ein Mensch so viele Taten machen kann? Okay, stellt euch den frommsten Muslim vor, den ihr kennt. Wie er sich kleidet, wie er ist, wie er betet. Jetzt kommt er aber auf einmal, den ihr so hoch gesehen habt, und er sagt, ey, Amen, sagt er so. Er sagt, ich habe mir die Prophetengeschichten so durchgelesen. Die Propheten haben ja auch gesündigt, sagt er auf einmal, harscher. Er hat jetzt nach seinem eigenen Kopf mal durchgelesen und hat was er als Sünde sieht, als Sünde betitelt, und ist was damit? Aus der Ahlus Sunnat wal Jamaat ausgetreten. Er hat nicht so geglaubt, wie Allah Ta'ala es von ihm möchte. Und er wird, wie Imam Rabbani also sagt, und die ganzen Ahlus Sunnah wal Jamaat Gelehrten, wenn du eine Sache anders glaubst, als wie du glauben musst, der Ahlus Sunnah wal Jamaat, wirst du vor dem Höllenfeuer nicht gerettet werden. je nach Ausmaß von deinem falschen Glauben, wirst du entweder später in Jannat kommen oder möge Allah uns bewahren, dein Iman komplett verlieren. Man denkt sich jetzt, okay, ich habe doch an Allah Ta'ala geglaubt und an den Propheten, an den Koran. Ist das nicht so ein Detail? Haben die Propheten gesündigt oder nicht? Andere Sache, dass Isa a.s., da wird Yusuf Abi inshallah noch in der Zukunft weiter in seinen Prophetengeschichten darauf eingehen, dass Isa a.s. nicht gestorben ist und wiederkommen wird. Mehdi a.s., Dajjal. Sind das Details, an die ich glauben kann oder nicht? Dass das Wort von Rasulullah a.s. nicht seine eigene Meinung war, sondern auch seine Hadithe als Wahi gilt und als Gesetz gilt, dass er nicht einfach nach Lust und Laune über die Religion gesprochen hat, sondern von Allah Ta'ala immer bestätigt wurde von dem, was er gesagt hat. Ein Unterschied, warum die Sünden nicht unbedingt immer gleich Jahannam bedeuten, wenn Itikad stimmt, aber ein falsch Itikad Jahannam bedeutet, auch wenn die Taten stimmen. Der Unterschied ist so, als ich mir diese Frage gestellt habe, kamen wir zu diesem Entschluss mit unseren Gelehrten. Wenn eine Person sündigt, okay, Person X ist Muslim, er glaubt an alles, er weiß, die Sache, die er macht, ist falsch, sagen wir, er trinkt Alkohol, Beispiel, Person X. Wenn er das macht, hat das gewisse Gründe. Es geht jetzt um die Gründe, warum das eine so hart gewichtet wird und das andere schnell vergeben wird oder auch man Allah Ta'ala einfach so aus seiner Barmherzigkeit vergeben kann, für eine gute Tat, die er mal gemacht hat. Wenn Person X, Muslim X, Alkohol trinkt, dann kann es sein, was hat er für ein Problem? Sein Nefs. Es bellt. Es bleibt nicht still. Vielleicht eine Angewohnheit. Vielleicht möchte er einfach, sein Nefs dreht durch. Shaitan gibt ihm Westwässer, er hat falsche Freunde, er ist so aufgewachsen. Er weiß aber in seinem Herzen, das ist falsch. Und er fällt in diesen Fehler rein. Ob es jetzt Alkohol ist, jede Sünde, die möglich ist. Verpasstes Gebet ist. Eine Freundin zu haben, ist alles Mögliche. Der Grund ist nicht harscher, dass er rebelliert gegen Allah Ta'ala. Der Grund ist Schwäche. Wenn jetzt aber, was man harscher als Detail sehen könnte, was aber kein Detail ist, sondern das ist ein Riesenfaktor, sündigen Propheten oder nicht? Gibt es Grabstrafe oder nicht? Ist Jannat Jahannam erschaffen oder nicht? An sich könnte jetzt eine Person sagen, Was juckt mich das, ob jetzt Jannat Jahannam erschaffen ist oder nicht? Warum juckt dich das? Weil das im Koran steht. Dann muss dich das jucken. Dann hast du keine andere Wahl mehr. Wenn ich jetzt diese Sache nicht akzeptiere, ist das Prinzip. Der Grund ist was? Ich habe nicht meinen Nefs, das rebelliert. Schlechte Freunde, die mir Druck machen und ich weiß nicht, was los ist. Ich sitze bei mir zu Hause, ich überlege so, Jannat erschaffen schon oder nicht? Prophetigen sündigen oder nicht. Und dann denke ich mir, okay, Prophet Ali Salam hat so gesagt, Sahabe haben so geglaubt, Koran sagt so, aber nein, ich glaube nicht. Denn es ist im Kern ein Nicht-Akzeptieren, jetzt kommt ein neuer Begriff für viele, aber die hier in Ders kommen, kennen diesen Begriff sehr gut, das Ablehnen einer Metavernunftsphäre. Das ist die Prophetie. Metavernunftsphäre ist, etwas, was über meinem Verstand ist. Ich denke, die Wahrheit ist so. Allah Ta'ala, der Schöpfer dieses Universums, schickt einen Propheten, der sagt, die Wahrheit ist so. Das ist die Metavernunftsphäre. Und Muslim sein, sich zu ergeben, heißt, Ya Rabbi, Ya Rasulallah, ich folge dem, was du gesagt hast, über dem, was ich selber verstehe. Das heißt, alles, was sie uns berichtet haben, musst du genauso glauben, genauso, bis ins Detail. Weil ansonsten akzeptierst du die Prophetie nicht, akzeptierst du nicht Allah Ta'ala als den Allweisen, den Allwissenden. Und dann machst du deine eigene Sache daraus. Und bei den Sünden ist das halt nicht so. Außer er akzeptiert die Sünde nicht als Sünde. Da geben unsere Gelehrten ein Beispiel. Wenn ich jetzt im Fernsehen einen Muslim sehe, der sündigt, er rastet komplett aus. Er macht jede Sünde, die du dir vorstellen kannst. Wo jetzt jeder ihn tadeln würde, okay? Die Sünde an sich ist sowieso tadelnswert, darüber sagen wir nichts. Er macht das und er macht, aber er denkt sich die ganze Zeit in sich, warum mache ich das, warum mache ich das, ich weiß das nicht richtig. Er macht von außen das so schlimm aus, er kommt nach Hause und er denkt sich, was habe ich gemacht. Ich saß zu Hause, habe Terawih gebetet, habe mein Iftar gemacht, war Hoppa. Ne? Ich sitze zu Hause und denke mir so, ist doch egal, ja, der ist doch noch jung, lass ihn doch machen. Ich habe die Sünde in meinem Wort, vielleicht habe ich das nicht mehr ausgesprochen. Ich habe mir einfach nur gedacht, lass ihn doch machen, was ist dabei bei dieser Sünde vielleicht. Also ich habe nicht ein Entschuldigen für ihn als Person gesucht, sondern ich habe die Sünde klein gesehen. Und in diesem Moment trete ich aus der Religion aus und er ist sogar ein frommer Muslim, weil er Tauba gemacht hat. So eine Gewichtung ist da zwischen Glaube und Tat. Und das haben nicht viele, viele Gruppierungen in diesen 73 verstanden, außer die Ahlus Sunnah wal Jamaat. Aber jetzt können wir inshallah anfangen, mit dem Brief weiterzulesen. Wir sind stehen geblieben bei der, Allahu a'lam, bei der Aussage von Ubaidullah Ahrar Qudissuhu, wo sinngemäß gesagt wurde, dass wenn ihr mir alles auf der Welt geben würdet, jeden Ruhm, jede Schönheit, aber den Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaat von mir nehmen würdet, dann wäre ich verloren. Sinngemäß hat er das gesagt. Also er hat alles, was man geben kann, sogar die Zustände im Tasawuf, die seelischen Zufriedenheit, alles, was man haben kann, gib mir alles, nimmst du mir eine Sache von diesem Glauben, ein Detail und ich bin nieder. Ich habe keinen Wert und es gibt keine Errettung. Andersrum genauso. Gib mir jede Schlechtigkeit, foltert mich, mach das, gib mir den Ahlus Sunnah wal Jamaat Itikad und ich bin zufrieden. Wo sehen wir das, Abi? Bei diesen ganzen Gelehrten. Imam Rabbani war im Gefängnis, weil er stramm gestanden hat für seinen Glauben. Imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi alayh, wurde ins Gefängnis getan. Warum? Weil sie ihn dazu bringen wollten, dass er sagt, der Koran ist erschaffen. Also nicht das Buch, im Buchform, wir haben nicht die Schrift, sondern der Koran an sich, das Wort Allahs. Er hat gesagt, nein, das Buch, Koran ist nicht erschaffen. Das ist Allah Ta'alas Wort. Es ist nicht zu trennen von ihm. Dann kann es nicht erschaffen sein. Er ist ins Gefängnis dafür gegangen. Aber jetzt, so viele Jahre später, reden wir immer noch über ihn, machen Dua für ihn. Man sieht in deren Leben, dass sie diese Aussagen ernst genommen haben. Dass sie so gelebt haben. Lesen wir weiter, inshallah. Der Brief war an wen? An Sheikh Sayyid Farid Rahmatullah Alayh. Sayyid bedeutet, dass er aus der Familie des Propheten a.s. kommt. Ja, subhanallah, in Indien, Jahr 1600, 1700, lebt ein Sayyid, ein Nachfolger aus der Familie des Propheten a.s. Und Imam Rabbani also schreibt an ihn. Er schreibt hier, da wo wir stehen geblieben sind, ein Sufi, der aus Lahore gekommen ist. Ich lese einmal und dann gehen wir darauf ein, inshallah. Ein Sufi, der aus Lahore gekommen ist, hat gesagt, dass Sheikh Jiyun ist ein Lakab von Sheikh Farid, in der alten Moschee namens Nachas das Freitagsgebet verrichtet hat, nachdem Mayan Refiuddin, das ist eine Person dort, von dem Sheikh gelobt wurde, hat er das Wort gegriffen und gesagt, dass sie in dem Garten von Sheikh Jiyun, in einer anderen Übersetzung in der Nähe von seinen Schülern, eine große Moschee gebaut haben. Kontext ist jetzt was? Imam Rabbani, ein Sufi kommt zu ihm. Er sagt, Sheikh Jiyun, mit dem du Briefe schreibst immer, ich habe ihn gesehen in Lahore in der Masjid. Warum ist das jetzt besonders? Wir gehen gleich nochmal in den Kontext von Indien in der Zeit ein, aber sind wir schon ein bisschen eingegangen. Eine Zeit, wo Gelehrte umgebracht werden, Moscheen geschlossen werden, Gebet ist verboten. Das heißt jetzt, Jumanamase in der Gemeinde ist was Besonderes. Das heißt, ich habe Sheikh Jiyun gesehen, Jumanamas, er ist gekommen, hat eine Person gelobt. Er hat eine Person gelobt und diese Person hat ein Wort ergriffen und gesagt, dass sie eine Moschee erbaut haben lassen in der Nähe von Sheikh Farid Hazretleri. Warum ist das so besonders? Hören wir mal die Reaktion von Imam Rabbani Qudissuhu. Alhamdulillah, dass wir solche Nachrichten zu hören bekommen. Möge Allah Ta'ala solche gute Taten vermehren. Solche Nachrichten zu hören, erfreuen uns sehr. Aber das ist Hubbu fillah, die Liebe für Allah Ta'ala. Imam Rabbani hat keinen Nutzen davon. Okay? Irgendwo in Indien wurde eine Jami erbaut, in der Nähe von einem anderen Sheikh, sind nicht seine Schüler, ist nicht seine Jamaat. Er sagt, Alhamdulillah, wir freuen uns über diese Nachricht, möge Allah das vermehren. Warum? Was bedeutet es in der Praxis, für diese ganzen Muslime dort jetzt eine Jami neben einem Ahlus-Sunnah wal Jamaat Gelehrten zu haben. Das heißt, hunderte Leute werden gerettet, deren Itikad wird gerettet. Du hast jetzt wieder Zugang zu einem Gelehrten der Ahlus-Sunnah wal Jamaat. Du betest jetzt hinter ihm, du kannst ihm deine Fragen stellen, er wird dir Akkaid, er wird dir Fiqh beibringen, er wird dir Koran vernünftig beibringen, Adab beibringen, Tasawuf beibringen. Das alles kommt mit der Erbauung einer Moschee in der Nähe von diesem Alim. Und diese ganzen Sufis, die ganzen Ilim Talabes, die ganzen Muslime haben jetzt wieder einen Zugang zu ihm, was sie vorher nicht hatten. Er sagt, Alhamdulillah. Fragen wir uns selber, interessiert es uns, was auf der Welt mit der Ahlus Sunnah passiert oder nicht? Vor ein paar Wochen in Castrop-Rauxel war was, sind zwei Evliyas gekommen, sind zwei Alims gekommen und haben die Schüler dort besucht. Haben wir uns gefreut, Alhamdulillah, dass die Ahlus Sunnah wal Jamaat Muslime jetzt ein paar Tage wenigstens Zugang zu deren Sheikh haben und vernünftige Worte hören, den Islam richtig einmal sehen und hören. Haben wir uns darüber gefreut? Wird eine Dergah dort eröffnet? Wird ein Medrese dort eröffnet? Darüber muss man sich freuen. Als Symbol dafür, als Beweis, ja Rabbi, ich bin Ahlus Sunnah wal Jamaat und ich habe Liebe zu diesen Orten. Es muss nicht immer Hupane sein, es muss nicht immer diese Jami X sein. Du hast zwei Jamis nebeneinander, beide sind beim Namen Ahlus Sunnah wal Jamaat, die sind zwei Minuten voneinander, die geben sich kein Salam. Die begrüßen sich nicht, Abi. Ja, über was für eine Liebe sprechen wir dann? Ist das einfach nur dein Chillort, wo du Chai trinkst? Oder sind wir eigentlich was viel Wichtigeres, sind wir eigentlich eine ganz andere Einheit, worüber du dich freuen solltest, dass dort auch Unterricht gegeben wird, dass dort auch vernünftig der Islam gelehrt wird? Er führt fort, sehr geehrter Sayyid, Qudussullah, Adab. Imam Rabbani Hazrat ist hier der, der gefragt wird, nur zum Verständnis. Er ist der Gelehrte, der gefragt wird. Er sagt, sehr geehrter Sayyid, Qudussullah. Er respektiert ihn wegenüber, einmal natürlich hat er Ilm, aber wegen seiner Abstammung. Heute sind die Muslime zu Weisen geworden. Ein wenig Silber zu geben, um dem Islam zu helfen, ist so wertvoll geworden, wie 1000 Goldstücke zu geben. Das können nur sehr wenige Gelehrte sagen zu deren Zeit, dass so eine Sache passiert. Ein wenig Silber zu geben, ist in dieser Zeit so viel wert, wie viele Stücke Gold zu geben. Warum? Die Muslime sind weise geworden. Ich möchte euch eine Ayat vorlesen, inshallah. Woher auch die Inspiration kam für den Namen von heute. Ansarullah, die Helfer Allahs. Lass uns inshallah unsere Ohren und unsere Herzen öffnen für diese Ayat und dann für die nächsten paar sehr wirksamen Worte von Imam Rabbani Qudussullah. Esta'udhu billah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun. Bedeutet was? Sinngemäß. Als Isa a.s. dann ihren Unglauben wahrnahm. Isa a.s. hat jetzt angefangen, mit seiner Prophetie die Religion zu verbreiten, Allah Ta'alas Befehl entgegenzunehmen, zu verbreiten. Und er merkt, die Beni Israel glauben nicht. Sie machen Kefere, sie bedecken die Wahrheit und möchten ihn sogar umbringen. Jetzt hat er seine Gefährten, die Hawari, im Deutschen Jünger, und möchte jetzt wissen, ob sie wirklich bei ihm sind, weil die Zeiten werden hart. Sie werden vielleicht umgebracht werden, sie werden vielleicht gejagt werden. Jetzt musst du wissen, sind die dabei oder nicht? Und er fragt was? Wer will mein Helfer sein in Allahs Sache, auf Allahs Weg? Was haben die Hawari geantwortet? Qala Hawariyuna, sie sagten, Nahnu Ansarullah, wir sind die Helfer Allahs. Nahnu Ansarullah. Amanna billahi, wir haben an Allah geglaubt. Washhad bi anna muslimun, sei Zeuge, dass wir Muslime sind. Dass wir Eslamto gemacht haben, dass wir uns Allah Ta'ala gefügt haben und jetzt bei dieser Sache dabei sind. Was heißt Ansarullah? Ansar kennen wir woher? Vom Fatih Abis Unterricht bestimmt oft gehört. Ansar, die Muslime in Medina. die Muhajir, die aus Mekka gekommen sind, die Muslime aufgenommen haben. Ansar kommt von dem Wortstamm Nasara, helfen. Die, die helfen. Aber hier ist was anderes. Diese Ansar, Sahabe, waren auch Ansarullah. Und wir können auch Ansarullah werden, diesen Titel bekommen. Das ist eine Koran-Ayat. Im wahrsten Sinne können wir niemals Allah Ta'ala helfen, hascha. Allah Ta'ala hat Besitz über die absolute Macht. Und wir haben, wenn wir eine Sache tun, muss diese sogar von Allah Ta'ala erschaffen werden, damit wir es überhaupt tun können. Wir brauchen Hidayat, Erschaffung, Mittel dazu. Hier ist was gemeint. Wenn ich jetzt einem Freund helfen würde, er ertrinkt, ich rette ihn. Er braucht Geld, ich gebe ihm Geld, dann bin ich der Held. Dann ist so, boah, du hast mir so geholfen, du hattest so einen Nutzen für mich. Helfen in unserem Sinne, menschlich gesehen oder auf Erschaffenes, zwischen Erschaffenes gesehen, ist immer der, der hilft, hat den Nutzen. Hier ist das anders. Ansarullah ist was? Du hilfst Allah Ta'alas Religion und du hast eigentlich keinen Nutzen. Du wirst dadurch wertvoll. Allah Ta'ala wird seine Religion vervollkommen. Im Sinne von, der Islam wird weitergehen, ob du da bist oder nicht. Ahle Sunnat wird steigern und weitergehen und weitergehen, ob du dabei bist oder nicht. Und so ist das auch in jeder Jamaat. Erzählt einer nicht Sohbet, kommt der andere, erzählt noch besser Sohbet. Macht einer seine Aufgabe nicht, kommt ein anderer, macht die Aufgabe besser. Allah Ta'ala wird das vervollkommen. Aber wir haben ja einen Zustand. Möchtest du einen Wert haben, möchtest du ehrenvoll sein, dann komm, Abi. Dann komm, lerne die Religion vernünftig, verbreite diese Religion auf vernünftige Weise und dann sei wie die Hawari und dann nenn dich Ansarullah. Und dann hast du einen Wert bei Allah Ta'ala. Was ist mit weise gemeint? Imam Rabbani Qudsud hat gesagt, die Muslime sind heute weise geworden. Yetim, arm, ohne Besitzer. Ekber Shah, Mogulenreich, Part Indien, ist was für ein Herrscher? Er wurde, wir sind schon beim ersten Vortrag darauf eingegangen, er wurde von einem Iraner manipuliert, zu denken, dass jetzt 1000 Jahre seit Rasulullah umgegangen sind und jetzt eine neue Religion kommen muss. Und er hat auf einmal so einen Gotteskomplex bekommen, dass er sich nicht mal als Prophet der Religion der Neuen, sondern als Gott gesehen hat, Hascha. Die Leute wurden, aber er ist ein mächtiger Herrscher. Das heißt, er kann die Leute jetzt zwingen zu was? Dass die Ulema gehangen werden. Dass die Gebete in den Moscheen verboten werden. Allahu Akbar, Hascha, wurde zu seiner Zeit zu Allah Akbar Shah, Hascha. So eine Situation. Und er kann das militärisch umsetzen. Die muslimischen Frauen wurden gezwungen, mit den Männern der Hindus zu heiraten. So eine Situation. Wer kein Schwein schlachtet und isst, wird bestraft. Die Muslime sind weise. Der Islam ist weise. Und in diesen Orten kommt was? Ein Alim Rabbani. Ein Imam Rabbani, der sich nicht zwingen lässt, das Falsche zu sagen. Nicht nur sagt, ich bin Muslim, sondern auch nicht genau von der Sunna und der Jamaat sich trennt. Und in so einer Situation sagt er nicht nur, ich muss jetzt den Iman verteidigen, sondern er geht bis ins Detail der Ahlus Sunnah wal Jamaat und bleibt stramm und hat Hoffnung. Er sagt, wenn wir zurückkehren als Muslime, er sagt, hört auf mit diesem Batinismus, macht nicht das, was die Buddhisten machen, betet nicht diesen Ekber Shah, hört auf damit. Wenn wir zurückkommen an die Ahlus Sunnah wal Jamaat, dann wird Allah Ta'ala uns helfen. Wir werden einen Herrscher bekommen. Wir werden wieder erfolgreich werden. Wir werden nicht mehr unterdrückt werden. Diese Hoffnung hatte er die ganze Zeit, über Generationen. Ekber Shah ist weg, sein Sohn kommt, auch nicht viel besser. Allah Ta'alas Weisheit, Qadr, was passiert? Aus dem Hause von Ekber Shah, nicht sein Sohn, bei seinem Enkel hat es auch noch nicht geklappt, der Sohn von seinem Enkel, Sultan Alemgir, Mogulenreich. Da werden die Herzen weich, wer seinen Namen kennt. Denn er ist jetzt so ein Sultan. Aus der Familie von diesem Tyrann, von diesem Salim. Es kommt jetzt wieder was? Ahkam-e-Scharia. Er ist ein ein Fan, in unseren Worten, von Imam Rabbani gewesen, während er aufgewachsen ist. Geheim. Weil die Briefe sind im Umlauf. Auch in der Familie, an seinen Vater, an seinen Großopa wurden Briefe geschrieben von Imam Rabbani. Er hat Hidayat-Licht in sich. Und dann kommt er an die Macht. Und jetzt sagt er was? Schariat muss wieder kommen. Allahu Ta'ala's Religion muss kommen. Und er hat diese Macht militärisch. Nicht nur das macht er, er ist so ein Sultan. Wir kommen jetzt von welcher Zeit? Ulema werden getötet, Moscheen verboten. Dieser Sultan betet Teravih vor mit Hatim. Aus der Familie von Ekber Shah. Nicht nur das, der Hanefi-Fiqh-Klassiker, Fetawaye Hindiye, wurde geschrieben auf den Auftrag von Sultan Alemgir. Das ist unglaublich. Ein Imam Rabbani hat Generationen gewartet, aber er wusste, wenn wir zurückkehren zu diesen Wahrheiten, wenn wir genauso glauben, die Sahabe über unseren Kopf halten, so glauben wir sie, so praktizieren wir sie, dann wird Allah Ta'ala uns das bescheren. Und es ist auch so passiert. Schauen wir weiter in den Brief. So. Er sagt, nachdem erzählt wurde, dass in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, also vor Sultan Alemgir, ein wenig Silber zu geben, um dem Islam zu helfen, so wertvoll ist wie 1000 Goldstücke. Er sagt, an welche glückselige Person auch dieses Geschenk, dieser Segen Allah Ta'ala gegeben wird, frohe Botschaften an ihn. Wir sehen, das ist ein Geschenk Allahs, eine Hidayat Allahs. Es ist nicht etwas, ich mache das jetzt und deswegen ist die Umma so. Er sagt, nein, das ist ein Geschenk Allah Ta'alas und wenn du das bekommst, dann bist du wertvoll. Aber du an sich bringst diese Sache sowieso nicht weiter. Sei froh, dass du in diesem Kreis sein darfst von diesen Gelehrten. Es ist immer gut, ob jetzt Osmanisches Reich oder jetzt so ein Leben der Muslime oder jetzt. Er sagt, es ist immer gut, für die Verbreitung der Religion und die Stärkung des Islams zu arbeiten. Und wer auch immer auf diese Weise arbeitet, wird den Lohn des Dschihad erlangen. Ganz gleich, wer er ist. Ob du der Sohn eines Evliyas bist oder der Sohn von einem Ungläubigen bist. Wenn du arbeitest, wenn du vernünftig lernst, einen schönen Charakter vorweist, den Islam verbreitest, er sagt, dann wirst du den Lohn bekommen des Dschihad, der Anstrengung für Allah Ta'ala, wirst du bekommen. Egal in welcher Zeit. Doch in dieser Zeit, es gibt trotzdem einen Unterschied, sagt er, in der die Feinde des Islams von allen Seiten angreifen, wäre es besser und schöner, wenn ihr, die Helden der Ahle Bayt Nabawi, Rahmatullah alayhim ajma'in, ihnen helfen würdet. Was hatten wir gesagt? Er schreibt zu einem Sayyid, Familie des Propheten a.s. Hier zeigt er nochmal seinen Respekt, seinen Adab. Er ist der Führer der Ahle Sunnah wal Jamaat. Er ist der, der gefragt wird. Er sagt aber, ihr seid die Ahle Bayt. Ihr seid die Helden. Es wäre noch schöner, er motiviert ihn jetzt. Wenn sie als Gelehrte der Ahle Bayt sich mehr anstrengen und die Religion durch euch wieder vernünftig wird. Noch ein sehr interessanter Punkt des Respekts und der Perspektive auf die Sayyids, auf die Sherifs, auf die Ahle Bayt. Denn Allah Ta'ala hat seinen größten Segen, den Islam, durch eure hohen Vorfahren zu seinen Dienern gesandt. Eure Hilfe würde darin bestehen, dem zu helfen, was ihr selbst getan habt. Die Hilfe der anderen ist nicht so. Es ist Teil von deren DNA. Es ist deren Blut, deren Haut. Bei uns ist es vielleicht eine Handtasche, manchmal. Der Islam setzt du ab, dann, wenn du es willst, trägst du, wann du es willst. Dein Vater praktiziert, der Enkel auf einmal nicht mehr, aber bei der Ahle Bayt, bei der Familie des Propheten a.s., auch wenn nicht jede einzelne von ihnen auf der gleichen Kategorie ist, ist in der Regel sind sie ganz anders. Und das sehen wir, Alhamdulillah, als diese Jamaat mit eigenen Augen, wo? Wenn wir unsere Sheikh besuchen. Sie sind auch Sayyid. Sheikh Sayyid Hikmatullah al-Husseini, Qudussuhu. Wir gehen zu ihnen und wir sehen, dass diese ganze Familie anders ist. Nicht nur der Sheikh, der Sohn des Scheichs, der Bruder des Scheichs, der Enkel, das sind kleine Kinder, die wir als kleine Kinder betiteln, die uns Adab beibringen. Sie sind Ahle Bayt, Sayyid. Und das zeigt uns Imam Rabbani Qudussuhu. Du musst ihn Respekt erweisen. Natürlich kann auch aus dieser Familie ein Ebu Leheb kommen. Haben wir gesehen. Es ist möglich. Die Rettung für sich selber und der anderen ist nicht durch Familie, sondern nur durch den Islam, durch den richtigen Verstand, das ist Verständnis des Islams möglich. Aber generell für uns ist immer, sie sind sehr, sehr wertvoll. Das hören wir auch in dem nächsten Satz. Er sagt, okay, ich habe dich jetzt zwar gelobt, du bist Seyyid, ich muss dich loben, ich muss dir Respekt erweisen, aber ein vollkommener Nachfolger des Propheten a.s. zu sein, er sagt, das ist jetzt anders. Er sagt, du bist aus seiner Familie, aber um ein vollkommener Nachfolger von ihm zu sein, muss was sein? Muss diese große Tat erfüllt werden. Also er sagt, wenn du dich darauf ausruhst, dass du jetzt Seyyid bist, weil jetzt kommt er wieder in seine Lehrerposition. Respekt erwiesen, aber jetzt muss ich dir auch sagen, die Wahrheit sagen. Du willst ein wahrhaftiger Khalifa werden von Rasulullah, dann musst du auch aber wahrhaftig so glauben und arbeiten wie er. Und dann hast du es vollkommen erreicht. Und Alhamdulillah, diese Nimet ist aber nicht nur für die Ahle Bayt, für die Seyyids, weil wir sehen, selbst in unserer Silsila, in unserer Kette von Gelehrten, von dem haben sie gelernt, von dem haben sie ihre Erlaubnis bekommen, gibt es auch viele, die sind keine Seyyids, aber sie haben die Aufgabe der Propheten gemacht. Denn der Prophet a.s. sagt was? Die Gelehrten in meiner Umma sind wie die Propheten von Bani Israel. Sie haben nicht den gleichen Makam bei Allah, das darf man nicht vergessen, aber sie machen die gleiche Aufgabe. Die Prophetenaufgabe ist was? Den Glauben an Allah, den Tawhid, die Schariat, das Gesetz Allahs, den schönen Charakter zu verbreiten. Das ist die Aufgabe der Propheten, zu arbeiten. Nicht Wunder waren ihre Aufgaben. Das kommt auch später im Brief, was aber, glaube ich, heute nicht, was wir heute nicht erwähnen können. Ihre Aufgabe war nicht, Wunder zu machen. Ihre Aufgabe war das, das Gesetz Allahs zu verbreiten. Und wenn wir das machen, dann haben wir auch ein Nasib von diesem Makam. Auch ein Nasib von dieser Aufgabe. Jetzt kommt eine Motivation für diese Zeit, aber auch für unsere Zeit. Ein Hadith. Lass uns inshallah mit Adab vor Rasulullah und vor diesen Wahrheiten vernünftig zuhören. Haben wir vielleicht schon mal gehört, aber jetzt vielleicht nochmal in einer anderen Perspektive. Der heilige Prophet a.s., Rasul Ekrem a.s., sagte zu seinen Gefährten, ihr seid zu einer Zeit gekommen, in der ihr, wenn ihr nicht ein Zehntel der Gebote verrichtet, wir haben jetzt ein Gesamtpaket des Islams, was Allah Ta'ala von einem erwartet. Er sagt zu seinen Ashab, wenn ihr ein Zehntel von diesen Zehn nicht macht, nicht befolgt, werdet ihr untergehen und in die Hölle gehen. Ihr werdet untergehen und in die Hölle gehen. Das sagt er zu seinem Sahabe. Ein Zehntel macht ihr nicht. Aber nach euch werden solche Muslime kommen, die, wenn sie ein Zehntel der Gebote und Verbote Allahs des Erhabenen machen können, vor der Hölle gerettet werden. Was für ein Kontrast, subhanallah. Hier hast du auf einer Seite ein Zehntel machst du nicht, du bist ruiniert. Auf der anderen Seite machst du ein Zehntel, sagst du, bist du errettet vor der Hölle. Was sagt er dazu? Es ist unsere Zeit, diese Zeit. Das, was Peygamber a.s. dort beschreibt, ist unsere Zeit, sagt er. Und es sind die gegenwärtigen Muslime, die diese frohe Botschaft bekommen. Subhanallah. Warum ist das so? Hast du zur Zeit von den, die Zeit von den Sahabe war nicht einfach, Hasha. Es war eine unglaublich schwere Zeit. Unglaublich harte Prüfungen. Wir hören das oft samstags vom Fatih ab in diesen Sohbet. Aber was hatten sie? Sie hatten auf der Mihrab Rasulullah a.s. der Sohbet erzählt hat, der vorgebetet hat. Du hast was? Rechts neben dir im Gebet hast du Abu Bakr radiallahu an. Links hast du Umar radiallahu an. Hinter dir hast du Musab bin Umayr radiallahu an. Khalid bin Walid radiallahu an ist dein Nachbar. Du wächst mit ihnen auf, du bist mit ihnen befreundet. Von diesen Menschen wird erwartet was? 10 von 10. Egal wie schwer es ist. Du hast diese Menschen, 10 von 10 wird von dir erwartet, ansonsten geht nicht anders. Aber was haben wir? Wir sind schwach. Aber Philistin geht unter. Aber Gaza geht unter. Du hast Kaschmir, die Muslime in Kaschmir, die Uiguren. Aber wir sind schwach. Du bist hier in Frieden, denkst du dir, aber hier ist mental Katastrophe. Du wirst dein Itikad wird zerstört. Du wirst hier nicht physisch unterdrückt, dir wird ein falscher Islam beigebracht. Denn egal wo, ist der Islam auch heute weise. Aber da brauchen wir was? Wir brauchen Ansarullah. Die einen Muslime kämpfen physisch und wir müssen für sie Dua machen, unseren Stand zeigen, dass wir für sie sind. Aber unser Kampf ist mental, Abi. Wir müssen uns hinsetzen und lesen. Wir müssen hinsetzen und lernen. Weil ansonsten geht das nicht. Ansonsten verlieren wir diesen Kampf. Und ansonsten kriegen wir kein Sultan Alemgir. Möge Allah Ta'ala uns bewahren. Ein persischer Doppelvers zum Abschluss. Und eine kurze Erklärung dazu. Das ist auch weiter von dem Mektub. Sinngemäß. O ihr Tapferen, kommt in die Richtung der Kriegsbeute, Ganimet. Das, was am Ende von dem Kampf überbleibt und verteilt wird an die Soldaten, Ganimet. Kommt in die Richtung der Kriegsbeute. Wahrlich, keiner ist diese Kriegsbeute am Beschützen. Was ist diese Ganimet? Was wird nicht beschützt? Aber heute wird Schamgefühl nicht mehr beschützt. Das Kopftuch ist weise. Die Sunna sind weise. Die Jamis sind weise und arm. Die Evliyas werden beschimpft. Die Ahl-Sunnat-Bücher, die Fiqh-Bücher, die Tafsir-Werke sind weise und arm. Und sie warten darauf, sie sagen, komm und krieg die Ehre, krieg durch uns Ehre. Du möchtest einen Wert bei Allah? Komm und nimm uns an. Komm und beschmück dich mit uns. Und dann können wir uns auch, inshallah, wie die Hawari als Ansarullah betiteln. Oder vielmehr wird Allah Ta'ala uns so betiteln. Sayyidah Hazrat, der Vater von unserem Sheikh, sagte was? Es gibt viele Shams in dieser Zeit, aber es gibt keine Mevlanas mehr. Shams Qudisul ist was? Ist der Sheikh von Mevlana Hazrat. Wir kennen viele Mevlana Hazrat. Er sagt, es gibt viele Shams. Das Mittel ist da. Aber es ist weise. Diese Shams sind auch weise geworden. Denn es gibt keine Mevlanas mehr. Und Imam Rabbani sagte, kommt, ihr seid doch tapfer, ihr seid doch Muslime. Kommt und nimmt es an und kriegt Ehre damit, kriegt Würde damit. Möge Allah Ta'ala dies uns ermöglichen, inshallah. Und uns nicht von der Ahl Sunnat wal Jamaat trennen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.